Opfer bringen und den Herrn.
Heute ist Lebe ein erstklassiges Leben. Das ist mein Thema. Erstklassiges Leben. Gestern habe ich über die zweite Chance gesprochen, was das ist. Das ist nicht, dass wir immer wieder von vorne anfangen müssen. Nein, die zweite Chance ist gerade die Gelegenheit, wo Gott an uns arbeitet, wo mit uns was geschieht und passiert. Was ist erstklassiges Leben? Zuerst einmal, ich will ein paar einführende Worte dazu sagen. Es ist ein atemberaubendes Leben. Wenn du Jesus Christus angehörst, dann gehst du von Wunder zu Wunder, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann gehst du vom Sieg zu Sieg, aber auch durch eine ganze Menge von Kämpfe. In dem allen überwinden wir weit, heißt es im Wort Gottes. Es ist ein tolles Leben. Es ist ein Abenteuerleben. Du weißt nicht, was gerade im nächsten Augenblick passiert, aber du weißt, es wird was passieren. Wir lassen uns überraschen. Es ist ein A-Leben, es ist ein ausgezeichnetes Leben, ein Leben von gehobenem Standard. Das ist also das erstklassige Leben. Top-Leben, würde man heute sagen. Feines Leben, Superlativ-Leben. Also wir leben übernatürlich. Das ist dieses erstklassige Leben. Wir leben nicht mehr ein allgemeines Leben, so wie alle Bürger im Lande. Nein, wir sind was Besonderes. Jedes Kind Gottes ist was Besonderes. Glaubst du das? Bist einverstanden? Amen. Amen. Ja, ja. Du darfst ruhig kräftig Amen sagen heute. Aber wenn es heiß ist, du kannst richtig Amen sagen. Weißt du, wenn ich in afrikanische Gemeinden predige, da bin ich immer begeistert. Amen. Gib es ihm. Sag's ihm. Du's. Und wir, Amen. Weißt du, wir haben das Beste vom Besten. Das beste Kalb wird uns geschlachtet. Ja, das beste und schönste Kleid. Der teuerste Ring wird gebracht für den Sohn, der nach Hause kommt. Also ein wunderbares Leben. Und ich meine nicht materialistischer Art. Das erstklassige Leben meine ich also nicht zuerst mal materialistischer Art. Es geht uns auch besser, wenn wir Gott vertrauen, mit Gott leben und so weiter. Wir werden gesegnet sein, aber es geht nicht in erster Linie materiell, sondern es geht geistlich vor allem. Es geht geistlich vor allem, dass wir auf geistlicher Art glücklich sind. Und was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Was braucht er? Um, dass seiner Seele gut geht, dass er nicht durchhängt und dass er Frieden hat, Freude hat, Jubel hat in seinem Herzen. Du kannst das volle Leben haben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Die meisten leben ein Leben unter fernen Liefen. Wenn ich so die Christen angucke, ach, so lala. So geht's ihnen meistens, so lala. Aber ich möchte, dass du aufhörst, so lala zu leben, sondern dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns aufstehen und lass uns fröhlich sein. Lass uns dem Herrn zuwinken, zujauchzen. Lass uns dem Herrn Danke sagen. Das ist das Leben. Morgens aus dem Bett rausspringen. Nicht gleich, ach, jetzt kommen meine Probleme. Jetzt kommt das Amt, da kommt die Behörde, da kommt der Arbeitgeber, da kommen die Kinder, da kommt der Hund und da kommt die Katze. Ja, vergiss das. Es ist ein freudiger Tag, wenn wir mit Gott leben. Die meisten leben also ein Leben, das bringt mir nicht mehr viel. Weißt du, ich durchlebe jetzt, ich sitze aus das Leben. Aber wir sitzen das Leben nicht aus, sondern wir machen aus jeder Sekunde, aus jedem Moment etwas ganz Besonderes. Und ich lebe kein zweitrangiges Leben, sondern Gott hat mein Leben wertvoll gemacht. Er hat mich aufgewertet. Jeder, der zu Jesus Christus kommt, Jesus im Glauben erfasst, wird aufgewertet. Weißt du, auch wenn Dinge nicht so kommen, wie ich gerne hätte, aber ich weiß, alle Dinge dienen mir zum Besten. Und zum Allerbesten sogar. So, ein Leben, das immer fehlgeht, immer ein Fehlschlag ist, ist ein vergebliches Leben. Wenn es das, was passiert, zu nichts führt und nichts bringt und dergleichen, dann leben wir ein ungewolltes Leben. Und das tun leider Gottes viele Menschen, ein ungewolltes Leben. Also, wenn ich nur ein anderes Leben leben könnte, wenn ich ein anderer Mann, eine andere Frau sein könnte, wenn ich nur in einer anderen Familie geboren worden wäre, dann wäre es viel, viel besser oder ganz anders. Aber nein, Gott hat dich gerade in diese Sippe hineingeboren und du sollst happy sein. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. So, als Christ habe ich so viele Vorteile, du glaubst gar nicht, ich bin erlöst, bin aus der Grube rausgezogen, aus meinem engen Horizont, aus diesem Loch da. Und ich bin nicht mehr bei den Verlorenen, Dahingegebenen, Dahinsiechenden, ich bin bei den Erlösten. Und wie heißt es von den Erlösten, wenn sie heimkommen, ihr Mund ist voll Lachens. Morgens, wenn sie aufstehen, lachen sie und dann abends, wenn sie zu Bett gehen, sagen Halleluja, das war der Tag, den Gott mir geschenkt hat. Wieder ein Geschenk, wieder habe ich was ausgepackt. Du bist erlöst. Aber was ich erlebe leider unter den Gläubigen, und das ist eine Tragödie, weißt du, es gibt erlöste Sklaven. Als ich in Indien war, ich war in einer Leprastation und es ist einer der größten Leprastationen bei Kalkutta, etwa 100.000 Leprakranke. Da sind sogar kleine Kinder dabei. Die sind gesund, ihnen fehlt nichts. Aber die sind dort geboren und die kennen nichts anderes. Die kennen nichts anderes als Lepra, Aussatz. Und da wachsen sie auf und da sterben sie auch dort. Aber Gott will, dass du aus der Leprastation rauskommst. Aus der Sklaverei rauskommst, in die Freiheit der Kinder Gottes. Weißt du, wir sind nicht mehr Geächtete, auch wenn die Welt uns nicht anerkennt und uns kein Titel und kein Diplom oder sonst was gibt oder Auszeichnungen und Orden. Wir sind nicht Geächtete, sondern wir sind Geliebte Gottes. Amen. Also ihr wacht schon langsam aus. Auf. Du wirst nicht mehr gefangen. Weißt du, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Erstklassiges Leben ist ein Leben der Freiheit. Nicht ich muss das. Beim Kommunismus, beim Faschismus, beim Sozialismus, beim Katholizismus, da musst du ständig immer was machen. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, er macht es für dich. Und du musst nur mitlaufen, nur mitmachen. So, es gibt so viele erlöste Gefangene. Du lebst weiter im Gefängnis, der Starke ist gebunden, das weißt du ganz genau. Der Teufel hat keine Macht mehr, er ist besiegt, er ist vielleicht unter deine Füße, aber du lebst immer noch in seinem Milieu. Du lebst in seiner Umgebung und du gibst dich zufrieden, ja, ja. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Onkel Toms Hütte gelesen haben. Es ist ein interessantes Buch, also ich habe das Buch gelesen, aber die Geschichte und der Hintergrund dieser Geschichte ist, die Sklaven sind frei, aber die wollen wieder zurück in die Sklavenhütte. Die wollen wieder zurück, denn da hat der Chef gesorgt, der Großgrundbesitzer gesorgt für sie und so weiter. Jesus hat uns am Kreuz vom Fluch der Sünde erlöst und uns frei gemacht. Du bist ein Erlöster, Halleluja, ein Erlöster, aber es gibt so viele erlöste Kranke. Sie sind erlöst, sie wissen, in seine Wunden sind wir geheilt. Aber was passiert? Wir geben uns zufrieden und wir leben weiter im Siechhaus und Krankenhaus und so weiter und siechen weiter dahin. Wir haben das Krankhafte nicht abgelegt. Ich weiß noch, da ist hier jemand geheilt mit einem kurzen Bein und Gott hat hier in einer Versammlung von Billy Smith das Bein geheilt und diese Person hat einen dickeren, höheren Schuhabsatz gehabt und sie hat den Schuh ausgezogen und sie humpelte weiter, weil sie gewohnt war, krank zu sein, gewohnt war zu humpeln, gewohnt war so. Weißt du, Christus macht uns frei von unseren Gewohnheiten, negativen Gewohnheiten. Und das ist lebe erstklassiges Leben. Weißt du, viele hören das Wort Gottes, viele begegnen Jesus, Jesus berührt sie, gibt ihnen einen Impuls, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber die sagen, nein, das war so schön in meinem Bett, auf meiner Couch. Das war so bequem. Ich wurde immer bedient. Ich wurde immer bemitleidet. Jede Woche kam jemand und besuchte mich und brachte ein Blümchen. Das war so angenehm. Weißt du, es ist ein angenehmes Leben, immer umsorgt zu werden. Aber Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist erstklassiges Leben. Nicht im Bett liegen und sterben. Geh nach Hause und erzähl deinen lieben Leuten, was da alles passiert ist. Es gibt so erlöste Bettler. Gestern ist mir groß geworden, der Bartimäus, der hat seinen Bettlermantel ausgezogen und weggeworfen und ist auf Jesus gerannt. Das ist, wenn du erlöst bist, dann bettelst du nicht mehr. Kannst du für mich beten? Kannst du mir 10 Euro leihen? Kannst du mir helfen und mich anschieben? Du lebst erstklassiges Leben. Du bittest nicht mehr die Leute um Hilfe. Du bittest Gott und der liebe Gott geht den Leuten ins Herz, dass sie das und das und das und das tun. Das ist das Ergebnis vom Wirken Gottes und der Herrlichkeit des Herrn. Es gibt so viele, die sind Erlöste, aber es sind erlöste Bettler, die immer nur im Bettelhaus leben. Die betteln weiter. Bitte Herr, kannst du mir mehr Kraft geben? Kannst du mir mehr Gnade geben? Kannst du mir mehr Freude geben? Kannst du mir mehr Frieden geben? Das ist Bettelei. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Geschwister, da hört die Bettelei auf. Da brauchst du nicht zu betteln. Und du musst nicht an deine Gewohnheit immer die Hände ausstrecken. Nein, du kannst die Hände aus der Tasche ziehen und du kannst eine freie Hand haben, du kannst geben, kannst andere Leute beschenken. Es gibt erlöste Sünder. Es gibt erlöste Sünder. Und ich habe gestern von der zweiten Chance gesprochen. Bekehrung ist nur ein Teil unserer Erlösung. Die zweite Chance ist, dass Gott etwas an uns macht. Etwas Besonderes passiert. Jesus hat dir die Sünden vergeben, aber weißt du, viele Christen sündigen weiter, weil es Spaß macht, weil man in einer Gewohnheit drinsteckt, die Macht der Sünde da ist und diese Macht der Sünde nicht gebrochen wurde. Sie treiben weiter das, was sie vorher getrieben haben. Sie haben gar nicht gemerkt, dass ihnen die Sünde vergeben ist und dass sie das nicht mehr tun müssen. Sie sind befreit, sie sind erlöst und sie müssen nicht mehr zu den Spöttern und den Ungläubigen und den Rebellen und zu wem auch immer zurückgehen und in ihrem Fahrwasser schwimmen, in diesem Sumpf und Dreck. Nein, sie sind erlöst. Wir haben ein schönes Lied. Welch Glück ist erlöst durch die Gnade Gottes. Welch Glück. Und wenn du diese Erlösung erlebt hast, du musst nicht mehr mit den Sündern zusammen sündigen, mit den Wölfen zusammen heulen. Mit der Erlösung muss sich etwas verändern. Und für mich persönlich, als ich erlöst wurde, es gab ein Einst und es gibt ein Jetzt. Einst war ich ein Sünder, einst war ich im Sumpf, einst war ich traurig, einst war ich unglücklich, einst war ich gefangen. Aber jetzt, Erlösung hat eine ganz gewaltige Veränderung bei mir bewirkt. Plötzlich habe ich gemerkt, das muss ich nicht und das muss ich nicht mehr. Ja, das andere auch, brauche ich nicht. Ich kann alles machen, aber ich muss nicht mehr machen. Niemand zwingt mich, niemand drückt mich. Die Folge meiner Erlösung beinhaltet, dass ich aus der Sklaverei Satans befreit worden bin. Denn wo keine Schuld mehr ist, wo keine Sünde mehr ist, wo niemand mehr einen anklagen kann, dann kann mich auch niemand mehr in die Enge treiben. Solange die Macht der Sünde noch da ist, solange du noch ein schlechtes Gewissen hast, auf irgendetwas oder durch etwas, solange bist du immer noch ein Sklave. Aber der Herr will dich erlösen von all diesen Dingen, die dich gefesselt haben. Wenn du erlöst bist, dann lebst du nicht mehr weiter in Unwissenheit. Deshalb, das Leben erstklassig. Du weißt, dass mein Erlöser lebt. Du kommst aus jeder Situation raus, auch wenn du dich verfährst. Neu berechnet wird dein Weg. Es wird neu berechnet. Und so weiter. Und selbst wenn du dich noch ein paar Mal verfährst, und ich finde das Schöne am Navi, also was wir als Autofahrer haben, und wenn ich das gewusst hätte, dass das schon längst gegeben, hätte ich schon viel früher angeschafft. Weißt du, du verfährst dich, du kommst in eine Sackgasse aus oder irgendwo weißt du es nicht mehr weiter, dann heißt neu berechnet. Ob dir die Stimme passt oder nicht, das ist egal, aber es wird immer neu berechnet. Dein Weg, es geht weiter. Mit Gottes Gnade geht es immer weiter und das ist Erlösung. Und viele wissen nicht, dass es sowas gibt. Und die gucken dann weiter in der Karte und im Atlas. Kannst du mir sagen, wo geht es jetzt weiter? Und dann kriegen sie Krach noch mit der Frau oder dem Mann. Der Herr will dein Leben führen. Er will dich auf rechter Straße führen, um seines Namens willen. Aber die Unwissenheit, das ist die Sache, wo Gott uns rausholen möchte. Du musst nicht mehr ein zweitklassiges, drittklassiges Leben führen. Du lebst nicht mehr im Ghetto von deinesgleichen. Reiß die Mauer nieder. Aber weißt du, ich weiß auch hier, einige Berliner, die hätten gerne, oder vor allem die aus dem Osten, die hätten gerne, dass die Mauer wieder aufgebaut werden wird. Und die streiten sich, wenn da ein Stück Mauer weg muss. Aber wir müssen die Mauern niederreißen, die Mauern durchbrechen. Pass auf. Deine geistliche Erfahrung, dein äußerer Zustand, deine Umwelt, dein Umfeld und so weiter, ist für Gott nicht entscheidend. Das war mein Thema auch gestern mit der zweiten Chance. Im Evangelium geht es um das Heil Gottes. Nicht, dass mein Umfeld verändert wird, sondern dass ich drin verändert werde. Dass ich eine neue Sicht habe. Dass ich ein neues Verhältnis zu dem Problem habe. Das Problem bedrückt mich nicht. Ich weiß, das ist da. Das muss ich irgendwie aus der Welt schaffen. Das muss ich aufarbeiten. Es geht im Evangelium um das Heil Gottes. Wenn wir sagen, du kannst Gott erfahren, und es geht mir heute Morgen nicht, dass wir Gott erfahren, sondern heute Morgen geht es mir, dass ich die Kraft des Evangeliums erlebe, was die Kraft Gottes in mir bewirkt, was die Kraft Gottes in mir schafft, und dann brauche ich keine Gottesbeweise mehr. Ich weiß, ich lebe, weil Jesus lebt. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit Gott, ich habe ihn erkannt und ich bin sicher, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Oft wird das Evangelium durch unsere Erfahrungswerte ersetzt. Ja, weißt du, das haben wir schon erlebt, das kennen wir, das hat mein Großvater schon so gemacht und so weiter. Es ging auch nicht durch und wir kamen nicht weiter. Vergiss, was die Leute erfahren haben, hör, was Gottes Wort sagt. Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt herrscht und regierende Sagen hat. Der Kern des Evangeliums ist, die Erlösung war zuerst da. Gott hat dich erlöst, bevor die Dinge passierten, die passiert sind. Bevor du gesündigt hast. Bevor du geboren wurdest. Bevor du irgendwie ein Fehltritt gemacht hast. Das Evangelium, was zuerst vor Grundlegung der Welt hat Gott dich und mich erwählt. Verstehst du einfach? Dann müssen wir uns nicht mit diesem kickeles Zeug beschäftigen und uns klein schlagen und rumschlagen. Evangelium ist es, dass Gott von Ewigkeit her dich wollte und dass du ein König sein sollst, ein Prinz sein sollst. Ein Guck mal, dieses kleine Baby, das dieser Tage geboren ist, der Königssohn in England. Verstehst du, dieses kleine Würstchen? Das ist ein Königssohn, Thronerbe sogar. Der weiß gar nicht, was da alles auf ihn noch zukommt. So ist auch mit unserer Wiedergeburt. Oft wissen wir nicht gar nicht, was auf uns noch zukommt. Aber wir sind Königskinder. Berufen von Ewigkeit her. Evangelium ist, dass Gott uns bedingungslos liebt, ohne irgendwelche Verdienste, aus Gnaden einfach, aus Liebe. Und seine Liebe, seine Güte bewahrt mich vor seinem Zorn. Weißt du, die Werke wie Liebe, Gebet, Selbstbeherrschung, Treue und so weiter, das sind erst die Folge der Liebe Gottes. Gott liebt mich, deshalb bin ich treu. Gott versteht mich, deshalb bete ich auch, deshalb rufe ich ihn an, deshalb frage ich ihn. Zuerst muss die Gottesbeziehung hergestellt werden und sobald die wiederhergestellt wurde, sind wir andere Menschen. Wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt, bist du ein anderer Mann, eine andere Frau. Man geht verloren, auch wenn man was Gutes tut. Denn das Gute rettet uns nicht. Weißt du, wir glauben nicht an ein humanistisches Evangelium, sondern die Beziehung zu Gott ist, was den Ausschlag in unserem Leben macht. Wir sind erlöst, bevor die Welt begann, bevor es Menschen gab, bevor die Sintflut kam, lange bevor die Menschen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen ließen. Wir sind erlöst worden durch die Gnade Gottes. Und deshalb, du kannst ein anderes Leben leben, wenn du leben möchtest. Natürlich, du kannst sagen, wir gehen wieder zurück ins Alte Testament, wir gehen wieder zu unserer Hantierung wieder, wir gehen wieder fischen. Lange bevor Jesus starb, in Ewigkeiten, da wurde das Fundament für dein gutes Leben gelegt. Gott will, dass du gut hast und dass es dir gut geht. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren, schuldbeladen, von Gott nichts wussten, in Unwissenheit und in Unglauben uns befanden, lange bevor ist das alles passiert. Deshalb musste ich nicht so abstrampeln und kämpfen, jetzt muss ich was tun, wieder so fromme geistliche Klimmzüge machen. Und schaffst doch nicht, weil du zu schwer bist. Jesus starb für uns, als wir voller Krankheiten waren, als wir über den Abgrund des Todes hingen, als wir hoffnungslos waren. Er hat sich mit uns identifiziert, als wir ihm noch ganz fremd waren. Als kein Mensch hier bei uns in Germanien von Gott irgendeine Ahnung hatte. Und seitdem ist Jesus der große Befreier der Menschheit, der große Erlöser, der große Retter. Jesus hat die Menschheit, und das hat, da bist du mit eingeschlossen, und da bin ich mit eingeschlossen, hat die ganze Menschheit erlöst von Dämonen, hat die ganze Menschheit erlöst von Krankheit, hat die ganze Menschheit erlöst von den Sünden und, jetzt pass auf, hat uns erlöst auch von den Pharisäern. Das sind gute Menschen, die keiner Fliege was zuleide tun würden vielleicht. Er hat uns erlöst von dem jüdischen Gesetz, hat uns befreit von den ganzen Vorschriften, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, wahrlich, wahrlich, das ist, was Jesus gemacht hat für dich und mich. Und jetzt begann Jesus das Kommando zu übernehmen. Er begann, die Menschen weiterzuführen. Und er hat das letzte Wort. Und wer Jesus vertraut, der lebt erstklassiges Leben. Ob du das glaubst oder nicht? Weißt du, da kommen Schwierigkeiten, kommen Sorgen. Weißt du, was dann der wahre Christ sagt? Das sagt er nicht öffentlich, weil es unanständig ist. Rutsch mir den Puckel runter. Das nehme ich gar nicht ernst. Das akzeptiere ich gar nicht. Ich weiß, dass mein Gott größer ist. Ich lasse mich in keine Diskussion mit dem Teufel ein, weil ich weiß, mit dem habe ich sowieso nichts mehr zu schaffen, will auch nichts mehr zu schaffen haben. Und dieses Wissen ist sehr, so wichtig. Wenn du das Erlösungswerk Christi kennst und richtig verstanden hast, weißt du, dann, ja, ich bin erlöst. Was wollt ihr mir was erzählen? Ich bin erlöst. Ich bin kein Deutscher, kein Amerikaner, kein Russe, kein Chinese mehr. Ich bin erlöst. Ich bin nicht mehr Bürger dieses Systems und dieser Welt. Ich bin Bürger des Himmels. Und dann wirst du dich in der Politik dich nicht so verstricken und diskutieren und dich ereifern. CDU, SPD, CSU, was weiß ich, auch Bibeltreue und Bibeluntreue. Da wirst du nicht mehr diskutieren. Weißt du, Politik interessiert dich nicht mehr, weil ein anderer macht die Politik in deinem Leben. Das ist Jesus Christus. Und er ist der Herr der Erde und nicht mehr Satan und nicht mehr die Politiker und nicht mehr die Parteien und nicht mehr die Kirchen. Er hat das Sagen. Jesus befreit die Menschen. Er befreit sie von ihren Sünden. Das ist wunderbar. Halleluja. Aber das ist nicht alles. Jesus hat die Menschen von der Blindheit befreit. Er hat sie von der Taubheit befreit. Das waren die Juden alle besessen damals. Und das ist ein Zeichen der Besessenheit, dass man Gott nicht erkennt, dass man Gott nicht hört, dass man sich nicht bewegen kann, gelähmt ist. Das sind also alles Kennzeichen einer Besessenheit, ich meine geistlich. Er hat sie befreit von der Kurzsichtigkeit, von der negativen Vergangenheit oder dass die Römer sie unterjocht haben. Er gab den Menschen Hoffnung und Leben. Er befreite sie von dem Kult. Ihr müsst nicht mehr Opfer bringen. Das schönste Tierchen Gott opfern. Stell dir mal sowas vor. Das müsst ihr nicht mehr. Das Liebste, euch Gott, jetzt Gott opfern. Jesus ist das Opfer für unsere Sünden geworden. Wir leben in einer ganz anderen Welt, in einem ganz anderen System, seit Jesus in diese Welt gekommen ist. Erstklassiges Leben. Ich muss nicht mehr. Weißt du, du hast eine Kreditkarte bekommen und das Konto ist gedeckt. Und du musst nur hingehen, reinstecken, die PIN-Nummer eingeben, das Codewort Jesus. Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird es euch gegeben werden. Du sagst aber, Bruder, das funktioniert nicht so leicht. Das musst du lernen. Weißt du, wenn du die Kraft Gottes kennenlernen möchtest, du musst zuerst mal einfach anfangen, für 1 Euro zu beten. Nicht für 100 und nicht für 1000. Fang an, für 1 Euro zu beten. Und wenn du das Wunder Gottes bei 1 Euro erlebst, dann kannst du beten und sagen, nächstes Mal, lieber Gott, ich möchte 10 Euro haben. Und wenn du das gelernt hast, dann kannst du das übernächste Mal bitten, lieber Gott, ich möchte 100 Euro haben. Und ich sag dir, nach deinem Glauben wird es geschehen. Unser Glaube muss wachsen, liebe Leute. Unser Glaube muss wachsen. Und so ist es in allen Bereichen hier. Jesus hat uns befreit von allem wertlosen, verfallenen, verkommenen Dingen. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben jetzt Jesus und jetzt fange ich in kleinen Stückchen, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Aber was nützt es das ganze Wissen, wenn du nicht anwendest? Wenn du nicht nach Hause gehst und nicht probierst? Bei mir war das immer so, was ich gehört habe, habe ich sofort versucht umzusetzen. Wie funktioniert das? Und dann habe ich manchmal auch, bin ich auch zum Pastor gegangen und habe gesagt, lieber Bruder, es funktioniert nicht, was du da gesagt hast. Wir haben in Brackenheim eine Schwester mal gehabt, eine liebe Schwester, da haben wir das Buch verkauft, Leben in der Lobpreisstraße. Und die kam und hat mir das Buch nach ein paar Wochen zurückgegeben. Bruder, man tut das, was da drin steht, das funktioniert nicht. Aber der Mann hat 30 Jahre gebraucht, um das Buch zu schreiben, Leben in der Lobpreisstraße. Immer, wenn es nichts da war, Halleluja zu sagen. Halleluja, auf seinem leeren Kühlschrank hat er hingeklebt, Halleluja, Lob und Dank. Hat Gott gedankt, weil es nichts drin war. Und weil Gott diesen Kühlschrank füllen kann. Mir ist gestern beim Predigen etwas so groß geworden. Wisst ihr, ich habe diese Predigt, eigentlich habe ich was anderes vorbereitet zu predigen. Aber da bin ich irgendwo woanders gelandet. Beim Prediger ist immer manchmal so, man fliegt los und man weiß nicht, wo man landen wird. Manchmal bleibt man irgendwo hängen. Und so, ich bin gestern auch da irgendwo hängen geblieben. Aber mir ist so was Großes geworden beim Predigen. Gott kann erst was Neues in unserem Leben anfangen, wenn wir zerbrochen sind. Solange wir nicht zerbrochen sind, kann nichts Neues angefangen werden. Wenn etwas oder angeschafft werden, du erneuerst erst, wenn etwas kaputt ist, wenn etwas nicht mehr funktioniert, das wird erneuert. Aber solange es noch funktioniert, auch nur ein bisschen. Als wir in Griechenland waren, diese Hänge, Bergklöster da sind Seile und da ist etwas passiert. Eine Geschichte wird dort erzählt. Da ist ein amerikanischer Tourist, sitzt in der Gondel und wird hochgezogen. Und als er so in der Mitte ist, merkt er, dass die Seile nicht mehr stabil sind, dass die Seile zerfranst sind. Dann fragt er den Mönch, wann erneuern Sie die Seile? Dann sagt der Mönch, wenn das Seil gerissen ist. Verstehst? Gott erneuert uns erst, wenn das Seil gerissen ist, wenn es nicht mehr geht. Aber solange nur ein bisschen geht, solange du noch eine Hintertür offen hast, passiert nicht viel. Also, den Alten ist gesagt, aber ich sage es euch, sagt Jesus. Hör Gottes Wort, was er sagt. Viele leben nicht das Leben Christi, was er gesagt hat. Die leben immer noch im Alten, weil sie so gewohnt sind. Oder vielleicht 3 Wochen leben sie im neuen Leben, aber dann kommt wieder das alte Leben hoch und dann sagen, ja, ich mache genauso wie früher. Wie meine Mutter gemacht hat, Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und so ist, weil er von zu Hause nicht weiß, dieses Neue, dieses so anstrengend. Aber ich sag dir eines, wenn du anfängst mit Jesus zu leben, das Leben mit Jesus ist nicht anstrengend. Du musst es nur richtig anfassen. Auf seine Kosten leben. Viele sind Menschenknechte, gefangen von Vorurteilen, gefangen von Meinungen der Leute, gefangen von Irrlehren und Blödeleien irgendwelcher Art auch immer, von Gesetzen, Vorschriften. Sie leben ein Sklavenleben, sie sind nicht frei. Und das ist kein erstklassiges Leben. Ich traue mir nicht. Weißt du, wenn du Kind Gottes wirst, du wirst dir Dinge zutrauen, wovon du nicht einmal geträumt hast. Du wirst plötzlich mit Jesus auf dem Wasser gehen. Du wirst mit Jesus plötzlich wunderbare Dinge erleben. Du wirst nur staunen. Viele Menschen, viele Christen sind so wie die alten Israeliten aus Ägypten ausgezogen. Aber überall, wo sie hinkommen, haben sie immer noch ihr ägyptisches Denken. Denken an ihren Knoblauch, an ihren Kümmel, an die Fische und sonst noch was. In Ägypten früher, das war mal so und so und so. Wenn du erlöst bist, gibt es für dich kein Früher. Es war einmal. So fangen die Märchen an. So, wenn du mit Gott gehst, du musst dich auf den Herrn verlassen, dass er dich durchbringt, dass er dich dorthin bringt, wo er dich haben will. Weißt du, wenn Gott dich rausführen konnte, kann er dich auch wieder hinführen, wo er geplant hat für dein Leben oder was er geplant hat für dein Leben. Aber sie sind von ihrer sklavischen Denken nie frei geworden, was auch immer war in ihrem Leben, immer früher. Dort in Ägypten, obwohl sie dort Sklaven waren, obwohl sie ständig die Peitsche in den Nacken gehabt haben. Aber ständig murrten sie gegen Gott, sobald sie fühlten, dass es nicht so, wie wir gedacht haben. Deshalb, Gott führt uns auf neue Wege. Wege, die vorher noch kein Mensch gegangen ist. Nicht einmal du. So hat er Israel geführt. Willst du so weiterleben, dein zweitklassiges Leben, wie du in Ägypten gelebt hast? Immer mit deinem Knoblauch? Du merkst gar nicht mehr, dass du stinkst. Verstehst du? Das ist ja bei den Italienern so und den Ausländern. Die essen Tag und Nacht Knoblauch, das riechen sie nicht mehr. In aller Liebe, Gott segne sie. Ist gesund. Besser wie Antibiotika. Aber weißt du, du merkst gar nicht, wenn alle dabei sind. Aber sobald einer es nicht isst, der sagt, Mensch, in was für eine Küche bin ich da geraten. Übrigens, ich mag Knoblauch, damit wir uns richtig verstehen. So, willst du dein zweitklassiges, zweitrangiges Leben weiterleben? Willst du so weiterleben wie bisher? Oder willst du eine Veränderung in deinem Leben haben? Willst du weiter als Gespenst, als Sklave, als Aussätziger weiterleben, so wie bisher? Willst du weiter deinen Weg so fortsetzen wie bisher? Oder willst du eine Veränderung haben? Wenn das dein Wunsch ist, dann ich lade dich herzlich ein, hör zu. Mir hat es einfach geholfen, was Gott zu mir einmal sprach, Johannes, fang was Neues an in deinem Leben. Bleib nicht an der Stelle stehen, wo du stehst, Status quo, das ist nicht der Plan Gottes für unser Leben. Gott will, dass wir erstklassiges Leben leben. Du wirst vielleicht nicht immer Mercedes fahren und nicht immer in First-Class-Hotel übernachten, aber du wirst so viel Freude am Leben haben, du wirst das Leben genießen und du wirst deine Feinde alle miteinander überleben. So, willst du weiter so machen wie bisher? Willst du dich weiter ausbeuten und ausnützen lassen? Erstklassiges Leben ist, dass du plötzlich Nein sagen kannst. Nein, ich lasse mich nicht ausbeuten. Ich lasse mich nicht klein machen. Ja, aber wir müssen demütig sein. Wir Leute, wir Christen sollen uns vor Gott demütigen, aber nicht vor Hinz und Kunz und Müller und Meier. Das ist hart, was ich sage. Aber es ist so. Weißt du, wenn jemand dich auf die Backe haut, steht ja in der Bibel, da kommen die Leute gleich zu mir und sagen, aber in der Bibel steht, wenn dich jemand auf die linke Backe haut, gib ihm auch die rechte. Und weißt du, was das bedeutet, wenn du eine Ohrfeige bekommst als Sklave? Dann heißt es, du bist entlassen, kannst gehen, ich will mit dir nichts mehr zu schaffen haben. Und dann die zweite Backe, gib mir noch Kleingeld mit für die Reise. Onkel Doms Hütte. Also wenn du mich schon fortjagen willst, also bitte, zahl mir meinen Lohn aus. Und so ist es. Willst du weiter betrogen werden? Weiter ausgebeutet werden? Weiter dein Leben vergeuden mit nichts und gar nichts? Willst du weiter so ein kleines, verspieltes, verträumtes Leben führen? Ich bin nur Hausfrau. Ich bin nur Arbeiter. Gott hat eine hohe Berufung für dich, Bruder und Schwester. Und nicht, dass du rumhängst in deinem Leben. Ja, ich bin arbeitslos. Ich habe eine Botschaft für Arbeitslose. Wenn ich heute arbeitslos wäre, ich würde Tag und Nacht für den Heiland arbeiten. Da habe ich genug zu tun. Da würde ich auf die Straße gehen, Traktate verteilen, für Leute beten. Da würde ich fragen, haben Sie Gebetsanliegen? Aufschreiben, dann würde ich ins Gebet gehen. Und du wirst merken, da passieren Dinge. Da werden Dinge passieren. Du musst nicht dich dahin geben, dich mit dem abfinden, was die Leute aus dir gemacht haben. Du bist erlöst aus diesem ganzen Sklavenhaus. Willst du weiter in Vergessenheit geraten, mehr und mehr, dass keiner mehr an dich denkt? Wenn du nichts tust, wird niemand mehr an dich denken. Aber tu was. Tu was. Arbeite für den Herrn Jesus Christus. Der Kleinste, der Geringste ist der Größte im Reich Gottes. Tu was. Fang was Kleines zu machen. Willst du weiter von Unglück zu Unglück pendeln und stürzen? Oder was willst du? Ich appelliere an deinen Willen heute. Viele Menschen leben nur für das Vergängliche, was sie sehen. Vergiss es. Was du siehst, das geht so schnell vorbei. Plötzlich kriegst du Runzeln, graue Haare oder eine Glatze womöglich. Und das geht so schnell vorbei. Deine Schönheit. Wenn Leute nur für das leben, warten mal die ganzen Schönheitsköniginnen. Gib ihnen noch 20 Jahre oder 30 Jahre. Dann sind sie alte Omis. Oder im Altenheim irgendwo. Oder haben es Parkinson oder irgendwas anderes und zittern. Und da ist die ganze Schönheit dahin. Wir müssen für Werte leben, die nicht vergehen. Und das heißt, dass ich mich mit dem Leben auseinandersetze. Lebe erstklassiges Leben, ist mein Thema. Diamanten. Weißt du, was die Diamanten einmal waren? Torf. Ein Klumpen Dreck. Das waren die Diamanten zuerst. Aber der atmosphärische Druck, was auf sie lag, dieser atmosphärische Druck hat sie zu etwas Wertvollem gemacht, aber sie sind immer noch ein Klumpen. Erst wenn sie gehoben werden, wenn sie bearbeitet werden, wenn sie geschliffen werden, wenn sie auf den Markt kommen, dann werden sie wertvoll. So, du musst zuerst mal gehoben werden und das ist die zweite Chance. Schätze liegen nie auf der Erde, sie liegen alle unter der Erde meistens, da liegen die Schätze. Sie müssen bearbeitet werden. Die zweite Chance, hör dir die Predigt von gestern an. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Ich mache nicht Reklame für meine Predigten, aber ich weiß, dass sie gut war, weil sie zu mir auch gesprochen hat und Gott was zu sagen hatte. Das Leben ist zuerst mal ein Klumpen. Nix, was bist du? Was ist der Mensch wert? Geh hier in die Apotheke, um die Stoffe, aus denen der Mensch besteht, das kannst du für 5 Euro dir kaufen. Das sind die Stoffe, aus denen der Mensch besteht. Das meiste bist du sowieso nur Wasser. Und wenn du dann so verdunstest, ist nur noch Staub und Asche. Das ist das Leben. Deshalb, unser Leben braucht andere Prioritäten, andere Werte, als nur ein Haufen Schlamm und Dreck zu sein und ein bisschen Schleim. Der Psalmist sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist er? Für Gott ist der Mensch sehr wertvoll, weil er seinen Sohn Jesus Christus geopfert hat. Du bist sehr, 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 sehr wertvoll. Kannst du Amen sagen? Bist du glücklich? Ich bin wertvoll. Was du bist, ist mir egal, aber ich bin wertvoll. Mich interessiert es nicht, aber ich bin wertvoll. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin der an den Gott, der liebe Gott den ganzen Tag denkt. Der Mensch ist ihm wertvoll, dieser Batzen. Der wird von Tag zu Tag bearbeitet und modelliert und geschliffen und geklopft und kommt auf den Amboss. Dann wirst du platt gedrückt und weißt du, und Gott gebraucht dich und Gott macht aus deinem Leben etwas, aus diesem Patzen. Und dieser Patzen braucht dieses Gottesbewusstsein, ich bin wertvoll, er arbeitet an mir. Du musst den Plan Gottes für dein Leben erkennen und entdecken, was will Gott aus mir? Nicht, dass ich irgendwo mich in eine Ecke verkrieche, in meinen Schneckenhaus einziehe oder irgendwo lass die anderen machen, aber ich möchte auf dem alten Teil sitzen. Nein, hör mal. Liebes Menschlein, Gott will dich gebrauchen. Du bist zum Ebenbild Gottes gemacht worden. Wenn du dich im Spiegel anguckst, das ist der Mann, den Gott geschaffen hat. Pah. Oder die Frau, den Gott geschaffen hat. Du bist nach dem Bild des Höchsten gemacht worden. Aber sonst, ohne Gott, liegst du im Dreck.
Und das ist, warum viele Menschen auf der Nase liegen, im Dreck liegen, weil sie Gott nicht erkannt haben. Würden sie Gott erkennen, würden sie aufstehen und würden sie ihr Bett nehmen oder würden, was weiß ich, ihr Problem nehmen und durch dieses Problem durch die Stadt spazieren und sagen, Halleluja, Jesus lebt. Würden das Kreuz nehmen und mit dem Kreuz durch Berlin marschieren oder durch, was weiß ich, durch Hinterdupfing. Und sie würden sagen, siehste, das hat Gott an mir getan. Das hat Gott an mir getan. Und wir würden Christus verkündigen und Christus erzählen, von Christus erzählen. Aber wir sind nicht bewusst, selbstbewusst. Den meisten Leuten fehlt Selbstbewusstsein. Sie haben nicht begriffen, was für eine Gnade sie erlebt haben in Jesus Christus. Ohne Jesus liegst du weiter im Dreck. In aller Liebe. Jedes Leben kann wertvoll werden. Das heißt, du musst nur in die Hände Gottes kommen. Wenn man die Freiheit, Verantwortung und Schuld von Schuld und so weiter begreift und die Vergebung angenommen hat, dann bist du plötzlich wertvoll. Ich weiß, ich bin geliebt. Gott hat mir alles vergeben. Die Handschrift, die gegen mich sprach, das Urteil, die Verdammnis, das ist zerstört. Wer in die Freiheit kommen will, der muss zuerst mal den Wunsch haben, ich will erstklassiger Mensch sein. Ich will nicht mehr Sklave sein, dass ständig jemand mir Vorschriften macht. Ja, aber wir brauchen das alles. Ja, aber du hast das Innere, dein inneres Ich, die innere Stimme. Und der Heilige Geist wird euch es sagen. Der Heilige Geist wird euch alles erklären. Da musst du nicht immer fragen, Bruder, darf ich das? Schwester, darf ich das? Oma, darf ich das? Pastor, darf ich das? Nein, du wirst von innen her geleitet. Das ist erstklassiges Leben. Da suchst du nicht immer, ja, ich brauche ein Lexikon oder ein Nachschlagwerk oder ein Katechismus, dass ich weiß, wie es weitergeht. Nein, das brauchst du alles nicht mehr. Du hast das Monogramm Gottes in deinem Herzen. So, wenn wir die Verantwortung für unser Leben übernommen haben, dann sind wir plötzlich wertvoll. Ich lebe. Ich will. Ich kann's. Ich schaff's. Aber die meisten Leute übernehmen nicht die Verantwortung für ihr Leben, weil sie nicht unter Gott stehen. Würdest du unter Gott stehen, würdest du voller Autorität und voller Kraft sein und du würdest das Ding schaffen. Wenn die Schuldfrage einmal in deinem Leben gelöst ist, wenn dein Leben entstaubt, gereinigt und poliert wurde, dann glänzt du. Dann ist dein Leben wertvoll. Viele sind als Sklaven geboren, als Minderwertige geboren. Das ist okay. Du kannst nichts für deine Geburt tun. Dass du im Stall zur Welt gekommen bist, kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür, dass du irgendwo ja in eine Leprastation zur Welt gekommen bist. Viele Millionäre, hör mir zu. Viele Millionäre, das passiert in Amerika, aber das kann auch in Deutschland passieren. Viele Millionäre haben als Tellerwäscher angefangen. Studier mal ihre Biografien. Viele waren Außenseiter, viele waren nicht gewollt. Viele, ja, haben nichts gehabt, die haben nichts gehabt. Die haben nur das nackte Leben gehabt und sie haben aus ihrem nackten Leben etwas gemacht. Und du brauchst auch nicht mehr als dein nacktes Leben. Und du kannst etwas daraus machen. Du kannst natürlich weiter zweitklassig leben, aber du kannst aufsteigen. Also fangst klein an. Die meisten Leute wollen nicht von klein anfangen. Die denken, wir müssen gleich groß anfangen. Nein, fang klein an mit dem, was du hast, was du ja nicht hast. Aber fang an als Außenseiter und dann endest du als Aufsteiger. Erlösung ist etwas, was mit Lösung zu tun hat, dieses Wort Erlösung. Erstklassiges Leben, das möchtest du leben, lass los. Was dich bindet, blockiert und hemmt und so weiter. Man löst sich von alten Strukturen, die nichts gebracht haben. Und ich mache das auch immer so, was nichts bringt, weg. Da gibt es Papierkorb, Mülleimer, Müllabfuhr oder Entsorgungsanstalt. Man löst sich von dem Bisherigen. Wenn du etwas Neues anfangen musst, das Seil muss reißen, Bruder, Schwester. Erst dann wird es erneuert. Erst wenn das Seil gerissen ist, wir werden erlöst von schlechten, verkehrten Wegen, schlechten Gewohnheiten. Wir werden erlöst von dem Bösen. Und wir beten jeden Tag, Vater unser, erlöse uns von dem Bösen, von dem Übel. Und hast du solche Übel in deinem Leben, die dir stinken? Es reicht, will ich nicht mehr. Der Erlösung ist, dass wir von dem Schlechten erlöst werden und für das Gute freigesetzt werden. Und da beginnt das erstklassige Leben. Das erstklassige Leben beginnt, indem ich das Leben bejahe. Mich will niemand, das ist mir vollkommen egal, aber ich will mich. Ich brauche mich. Ich bin wichtig. Für mich. Für die anderen nicht, aber für mich. Weißt du, wir sollten anfangen mit dem Bejahen. Dass man zu sich selbst Ja sagt. Viele Christen können sich nicht annehmen, obwohl sie Gott angenommen hat und obwohl die Gemeinde sie angenommen hat, aber sie können sich selbst nicht annehmen. Was bin ich? Sag Ja zu dir selber. Sag Ja zu deinen Fehlern. Aber Bruder, mal tut es. Ja. Sag Ja zu deiner Schuld, zu deiner Situation. Sag Ja zu deinen Schwächen. Und du wirst merken, du kannst plötzlich etwas, wenn du Ja zu deinen Defiziten sagst. Sag Ja zu deinen Stärken. Sag Ja zu deiner Gesundheit und sag Ja zu deiner Krankheit. Auch mit der Krankheit kannst du etwas anstellen. Ich glaube, in Hessen, in Hessen, da ist eine Ministerpräsidentin und die hat MS. Und die hat ihr Leben in die Hand genommen und die sagt, ich schaff's noch mit Gottes Hilfe, ist gläubige Frau und die lässt sich nicht unterkriegen, obwohl sie manchmal Schwierigkeiten hat, manchmal zu stehen, aber sie lässt sich nicht unterkriegen. Wahre Kinder Gottes leben ihr Leben in der Hand und sie akzeptieren die Krankheit, sie finden sich damit ab und sie sagen, ich lebe, weil Jesus lebt. Sag Ja zu deiner Vergangenheit. Und in dem Augenblick, wo du Ja zu Gott sagst, kannst du zu allem Ja oder Nein sagen. Zu allem. Sag Ja zu Jesus, sag Ja zum Heiligen Geist, sag Ja zu der Führung Gottes, wie er dich geführt hat, dass du gerade im Wald wohnen musst. Ist manchmal schön. Oder im Hochhaus. Sag Ja zu deinem Beruf, zu deiner Berufung. Sag Ja zu deinen Erkenntnissen, zu deinen Erfahrungen, zu deinen Erlebnissen, zu deinen Entdeckungen. Du musst Ja sagen. Das habe ich erkannt und ich bleibe dabei. Das habe ich erkannt und ich bleibe dabei. Sag Ja zu dem, was das Wort Gottes über dein Leben sagt. Sag Ja zu anderen Menschen. Weißt du, du kannst deine Freunde nicht so aussuchen. Plötzlich sind sie da. Deine Brüder sind da in der Gemeinde. Du kannst nicht sagen, den mag ich nicht. Also nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich weiß, als mein jüngster Bruder geboren wurde, da war ich schon 18. Und dann kam dieser kleine Püpf da. Verstehst? Und so weiter. Und da konnte ich nicht sagen, das ist nicht mein Bruder. Der Kleine war mein Bruder. Auch wenn er in den Windeln gemacht hat und geschrien hat die ganze Nacht. Das war mein Bruder. Und er kann nicht sagen, der Große da, das ist nicht mein Bruder, der ist zu groß. Der muss so sein wie ich, so klein. 50 Zentimeter. Verstehen wir uns? Sag Ja zu anderen Menschen, was Gott in deinen Weg gestellt hat. An deiner Seite gestellt hat. Du kannst nicht raussuchen. Sag Ja zu der Gemeinde. Und es ist auch wichtig, dass wir Ja zu der Gemeinde sagen, wo Gott uns hineingestellt hat. Weißt du, das ist die Familie, in der du hineingeboren bist. Wer bejahend im Leben steht, der wird so viele Fragen plötzlich lösen können, plötzlich verstehen können, plötzlich beantworten können. Plötzlich wird er den Nutzwert erkennen in den Dingen. Ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und du merkst, Gott steht zu mir, Gott hilft mir. Vor Gott gibt es, ihr Lieben, kein unwertes Leben. Kannst du da Amen sagen? Kein unwertes Leben. Kein zweitklassiges Leben, kein vergängliches Leben, kein sinnloses Leben, kein leeres Leben, kein unbrauchbares Leben, kein armseliges Leben. Da gibt es nur erstklassiges und das ist, was Gott gewollt hat. Aber die Menschen, die können das nicht akzeptieren, können nicht bejahen. Gott wollte das Beste und sogar das unwerte Leben. Ich denke an so viele Situationen. Da bin ich in Nervenheilanstalt, da drücken sie mit der Nase ans Glas und so weiter und macht die Tür auf und denkt, guck mal, du bist jetzt bei lauter Verrückte hier gelandet. Aber ich habe plötzlich gemerkt, plötzlich, da kommt einer und sagt, Pastor. Und plötzlich wird er heilig und sagt Dinge, von denen nicht einmal ich gedacht habe. Weil Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Und plötzlich können sie sogar prophetische Gaben haben. Ich bin also manchmal verblüfft, was sie plötzlich sagen. Ich werde nie vergessen, in Weinsberg, das ist da hinten bei euch in Heilbronn, da bin ich in der Anstalt und dann mache ich einen Besuch und dann steht einer und sagt, können Sie sagen, wie spät es ist? Sage ich, denke mir nichts dabei. Ich habe gedacht, der will wissen, wie spät es ist. Dann stehe ich an der Rezeption, steht der Mann wieder da. Sagt er, Entschuldigung, können Sie sagen, wie spät es ist? Und dann mache ich meinen Besuch, kommt raus und dann steht er an meinem Auto und sagt, Entschuldigung, können Sie sagen, wie spät es ist? Und ich habe hier eine Predigt von dem Mann bekommen. Dann sagt er, sage ich, was es ist, dann sagt er, es wird immer später. Es wird immer später.
Weißt du, die sagen die Wahrheit. An solche Dinge denkst du gar nicht. Es wird immer später. Aber der hat mich so verfolgt und mir eine Inspiration gegeben, eine Predigt, es wird immer später. Und diese Predigt habe ich schon ein paar Mal gehalten, besonders bei den Evangelisationen. Es wird immer später. Weißt du, wenn du mit Gott gehst, du lernst was, wirst inspiriert. Und vielleicht hat der Mann nichts Gutes erreicht, aber durch seine Inspiration hat er erreicht, dass manche Leute sich bekehrt haben. Der hat mich inspiriert und diese Predigt habe ich hier mal in der Kapelle gehalten bei den Rumänen. Und ich sage, Leute, es wird immer später und irgendwo kommt der letzte Zug und dann, wenn du nicht drauf springst, verpasst du die Gelegenheit. Und da kam ein Zigeunerjunge und dieser Zigeunerjunge sagt, ich habe schon so viel von Jesus gehört und von Gott gehört und jedes Mal ist die Gelegenheit vorbeigegangen. Es wird immer später und vielleicht ist hier das letzte Mal, bitte bet für mich. Ich will Jesus aufnehmen und er hat sich bekehrt. Ist dann nach Rumänien wieder zurückgegangen. Ich habe nachher noch ihn getraut in Rumänien. Er hat eine Frau gefunden, ist Kind Gottes geworden. Als ja, Gott hat den Jungen verändert, aber es musste eine Predigt sein, es wird immer später. Nur bei Gott hat unser Leben Wert. Egal was passiert, nur Gott macht unser Leben lebenswert. Ich denke nur an diesen armen Lazarus. Ich kenne ja diese Geschichte, reicher Mann und armer Lazarus. Der war aussätzig, lag vor der Tür des Reichen. Hunde leckten seine Wunden und jener Mann war ohne irgendwelchen sozialen Netzwert, also bedeutete gar nichts, war der letzte Dreck, lebte von den Brosamen, die da vom Tisch des Reichen fielen. Aber der Mann stirbt und weißt, was mit ihm passiert? Der wird in Abrahams Schoß getragen und hat ewiges Leben. Und ich sage euch ein Geheimnis, das ewige Leben macht erst unser Leben wertvoll. Wenn wir anfangen, das ewige Leben zu leben, das Gott uns gegeben hat, hier, jetzt und heute. Mancher Genie wird von einem Idioten übertroffen. Glaubt mir das. Mancher Genie. Mancher Reiche hier in dieser Geschichte, armer Mann und armer Lazarus und der reiche Mann, der wird von einem Armen übertroffen. Der Reiche ist in Abrahams Schoß. Der Starke wird von manchen Schwachen übertroffen. Wir müssen uns nicht denken, der Starke, das ist der Mann. Nein. Bei Gott ist gerade der Schwache wertvoll. Mancher Kerngesunde wird von einem Kranken übertroffen. Mancher Kerngesunde, weil der so viel erfahren hat und so viel erlebt hat und so viel mitgemacht hat und so viel ertragen hat und hat Mitgefühl als der Kerngesunde. Der Reiche leidet Pein. Das Gerichtsurteil Gottes hat ihn überfallen, als er die Meinung Gottes hörte und sagte, du, nicht immer im Purpur gekleidet zu sein und gutes Essen und so weiter, ist das der Sinn des Lebens? Nein. Ohne Gott sind alle Feiern Trauerfeiern. Glaub mir das. Ohne Gott. Da ist das Leben nicht erstklassig und erstrangig. Da hängen die Fahnen alle auf Halbmast. Ohne Gott und ohne den Herrn Jesus Christus. Lebe ein erstklassiges Leben. Lebe ein Leben mit Gott. Ja, hast richtig verstanden. Lebe ein erlöstes Leben. Was heißt das? Ein erlöstes Leben. Lebe das Leben eines Erstgeborenen. Darf ich mal fragen, wer von euch ist ein Erstgeborener? Aha, da hinten, da sitzen einige Erstgeborene. Gott segne euch. Ja. Aber was ist mit den anderen, die nicht erstgeboren sind, die zweitgeboren sind, drittgeboren sind, fünftgeboren sind, zehntgeboren sind? Was ist mit denen? Gott will, dass du ein Erstgeborener bist. Und weißt du, du kannst nichts dafür, dass du der Zehnte bist. Oder der Fünfte, oder der Dritte, oder der Zweite. Aber durch Jesus Christus kannst du Erstgeborener werden. Durch die Gnade Gottes. Jesus ist der Erstgeborene. Der Erstgeborene ja, hat so viele Vorteile. Meistens nach einer Studie, Erstgeborene sind erfolgreicher als die anderen Geschwister. Stimmt. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Aber Wissenschaftler haben es untersucht und festgestellt, es ist so. Und zwar der Grund deswegen ist, weil sie als Lehrer der anderen Kinder da sind. Ich weiß, wie es bei mir war. Ich musste auf meine jüngeren Geschwister aufpassen. Ich war der Älteste. Ich habe meistens sie eingeschlossen, wenn sie nicht folgten. Ja, in aller Liebe. Meine Eltern, bis sie zurückkamen, ich sagte, bleibt ruhig. Oder, ja, du weißt es, wie das ist. Also der Älteste, der gibt die Informationen weiter an die jüngeren Geschwister. Und in der Schule ist es auch so, der Älteste fängt an und
tragt die Jüngeren tragen meistens die Kleider in der ärmeren Zeit noch die Kleider von den älteren Geschwistern ab. Das passiert, aber du kriegst immer neue Kleider, der Erstgeborene, der Ältere. Also ich weiß nicht, ob das so war, aber ich habe immer, die Kleider von meinen Geschwistern haben mir nicht gepasst, aber meine Kleider haben denen gepasst. In aller Liebe. Weißt du, die Erstgeborenen haben Vorsprung auch auf dem Arbeitsmarkt, weil die wissen schon, diese Elternrolle, sie übernehmen Führungsrolle oftmals. Auch wenn die Mittel manchmal in der Familie begrenzt waren, der Älteste soll eine Schule machen, Abitur machen und. Das ist meistens mit den Ältesten so. Und das hat Konsequenzen, Erstgeborener zu sein. Und Jesus ist unser erstgeborener Bruder. Aber als er in den Himmel ging, hat er nichts von dieser Erstgeburt mitgenommen. Das hat er alles zurückgelassen. Für dich und mich. Und so kannst du jetzt eingetragen werden, adoptiert werden von Gott. Erstgeborener. Was das auch immer heißt. Heute erinnere ich dich an dein Erstgeburtsrecht. Du bist Erstgeborener, ob du es glaubst oder nicht. Jakob, der war Zweitgeborener und hat trotzdem den Segen gekriegt. Durch die zweite Chance. Hör die Predigt von gestern an. Weil er sich an Gott gehalten hat und gesagt, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er hat die Chance bekommen. Durch Jesus hast du den Erstgeburtssegen, weil du ihm nachfolgst, weil du ihm vertraust. Und wer sich für Jesus entscheidet, wird also eingetragen in die Chronik Erstgeborener. Und dann gibst du das an andere Geschwister, Brüder und Freunde weiter. Und hier beginnt das erstklassige Leben eines Menschen. Du löst dich von allem anderen, du bist ein anderer. Du hast den Segen Gottes, weil auf der Erstgeburt liegt ein ganz besonderer Segen. Zweitbeste Lösungen sind nicht die besten Lösungen, die befriedigen einen gar nicht. Zweitbeste Lösung. Deshalb suche erstklassiges Leben. Wenn ich schon leben muss, dann will ich richtig leben oder gar nicht. Klingt hart, was ich sage, aber es ist so. Zweitbeste Lösungen sind nicht befriedigend. Willst du dich mit dem Zweitbesten zufrieden geben, dann sag lieber besser kein, gar nicht. Ich will nicht das Zweitbeste, ich will das Allerbeste. Kinder Gottes sollen lernen, das Allerbeste, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten, sogar Allerbesten dienen. Willst du das Zweitbeste? Weißt du, was das Zweitbeste vom Glück ist? Unglück. Das ist das Zweitbeste. Ich will Glück haben, das ist das Beste. Und nicht ein unglückliches Leben und dahin siechen. Rückzug. Sich zurückziehen. Ja, ich bin nicht der Erstgeborene. Rückzug ist immer zweitbeste Lösung. Rückzug. Ist Flucht. Das ist die zweitbeste Lösung. Weggehen ist die zweitbeste Lösung. Das Bleiben, das ist erstklassiges Leben. Nicht weggehen. Untertauchen oder aufgeben und resignieren. Das ist die zweitbeste Lösung. Deshalb überleg dir einmal, bevor du nicht das allerbeste Leben lebst, wähle nicht das andere Leben, denn das ist nichts, ist Käse, Quatsch, Unsinn. Kapitulation ist die zweitbeste Lösung. Rückzug. Neidisch auf jemanden zu sein, ist die zweitbeste Lösung. Sei so vollkommen, dass die dich alle beneiden und sagen, Bruder, Schwester, ich will auch das haben. Und dann kann sagen, geh zum Heiland, bestell bei ihm. Er ist das Kaufhaus, dieser Supermarkt. Und da muss niemand auf niemand neidisch sein. Wir müssen auf niemand in der Gemeinde neidisch sein oder eifersüchtig sein oder sagen, ja, das, was der hat, das will ich auch haben. Das kannst du haben. Geh zu meinem Heiland, zu meinem Jesus, zu meinem Freund, der hat so viel auf Lager, der ist noch nicht ausverkauft. Weißt du, Leben und Tod, das erste ist Leben, das Beste. Tod ist das Zweite. Lebe erstklassiges Leben. Weißt du, jeder, der nicht übers Grab hinausdenkt, ist ein Narr nach der Bibel. Ist ein Narr. Wir müssen wählen. Erste Wahl, das ist Qualität. Und die zweite Wahl ist Ausschuss. Das ist zweite Wahl. Das erste ist Glück, das zweite ist Unglück. Das erste ist Sinn und das zweite, die zweite Wahl ist sinnlos. Also wähle das erstklassige Leben, fang an zu leben. Das erste ist ein Zweck und das Sinnlose ist zwecklos. Das erste ist Ruhm, Anerkennung und das zweite ist Verdammnis. Das erste ist die Wahrheit. Das zweite ist immer Lüge. Das erste ist Sieg und das zweite ist Niederlage. Deshalb wähle Erstklassiges. Entweder Sieg, was anderes will ich gar nicht. Mit was anderem gebe ich mich nicht zufrieden. Das sollte dein Motto sein, deine Lösung sein. Das erste ist Gott. Und weißt du, was das zweite ist? Der Teufel. Wenn du Gott nicht hast, hast du den Teufel. Und wer Gott nicht hat, hat den Teufel. Tut mir leid. Suche das Erste, das Erstklassige, das Echte. Das Zweite, das Zweitklassige ist immer das Falsche. Das bringt dir nur Unglück. Suche nicht Nebensächlichkeiten, suche nicht Abfallprodukte, suche das Wichtigste. Wie heißt es in der Bibel? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Du musst immer wieder fragen, ist das für das Reich Gottes gut? Ich möchte jetzt noch ein geistliches Wort bringen, ganz schnell. Jesaja 44, Vers 19, da heißt es über Götzenbilder. Also Menschen, die Götzen anbeten, die leben ein zweitklassiges Leben, die nur Götzen nachlaufen, Götzen dienen. Da heißt es, wer sich ein Götzenbild macht, denkt nicht mehr darüber nach, was er tut, sonst würde er zur Einsicht kommen und sagen, die Hälfte des Holzes habe ich verbrannt, über das Feuer habe mir mein Fleisch gebraten und in der Glut mein Brot gebacken. Und da sollte ich aus der anderen Hälfte noch des Holzes einen Götzen machen, eine Maske oder was auch immer ist, und mich vor diesem Holzklotz niederwerfen. Und genauso gut könnte er die Asche auch anbeten, steht hier beim Jesaja. Und so viele Menschen beten Asche an und merken nicht, was es ist. Sie beten Mist an, Kot an, Dreck an, Abfall. Sein törichtes Herz, heißt es hier weiter, hat ihn in die Irre geführt. Auf diesem Weg kann er sein Leben nicht retten. Er müsste zur Einsicht kommen und sagen, das ist doch Lug und Trug, was ich da in der Hand halte. Asche. Eine Asche. Viele füttern ihre Seele mit Abfall, mit Asche, mit Reste, mit Schrott. Ich sage ganz fein Kot. Es gibt ein anderes berlinisches Wort dafür. Ja. Mit was füttern wir die Seele? Abfall ist die zweitbeste Nahrung. Weißt du, so viele Menschen sind nur Abfallverwerter. Es reicht uns schon, dass wir in Lebensmitteln schon so viel Sauerei haben und die alles so verpanscht sind. Und dann weiß oft nicht, was du da isst. Und welche Abfälle da verarbeitet worden sind. Wenn die Leute das wüssten, würden sie keine Brötchen mehr essen. Denn in den meisten Brötchen sind Haare vom Friseur drin noch verarbeitet, damit sie schön aufgehen. In aller Liebe. Studiere mal, beschäftige dich. Da würdest du kein Brötchen mehr essen. Kannst gleich deine Schwester, deinen Bruder die Haare vom Kopf abnagen. Abfall. Die meisten Leute leben vom Abfall. Sie sind so wie ein Staubsauger. Die saugen alles auf, was nur ist. Und du wunderst dich, ich verstehe die Welt nicht. Du bist dir selbst ein Rätsel, ein großes Rätsel. Es ist nicht nur lebensgefährlich für uns, von Abfällen zu leben. Es ist auch entwürdigend. Weißt du, wir würden nicht wie in Indien manche Leute auf dem Abfallhaufen leben und aus dem Abfall dann noch was rausholen. Aber wir tun es trotzdem hier in Deutschland. En masse. Gott ist nicht stolz auf uns, wenn wir uns von Abfällen geistlich gesprochen ernähren. Geistlich. Von Abfällen, was andere nicht mehr brauchen. So wenn viele liegen so wie ein Hund auf dem Boden und warten, bis dem Herrn vom Tisch was fällt. Irgendein Krümel oder ein Knochen. Und sie warten da auf Abfälle. Wissenschaftlich ist es bewiesen, Hühner, die von Abfällen leben, das sind nicht Bio-Eier. Hühner, die von Abfällen leben, legen weiche Eier. Sie haben brüchige Schalen, diese Eischale. Und viele ihrer Nachkommen, also von diesen Hühnern, die also vom Abfall leben, vom Misthaufen leben, ihre Nachkommen überleben kaum den ersten Augenblick. Sie können nicht einmal aus dem Ei schlüpfen, wenn sie gebrütet werden. Und die Küken schaffen kaum das Leben zu überleben. Sind schwächlich. Und später, sie sind auf der Nahrungssuche nur, was unten auf dem Boden liegt, auf das Kriechende. Sie sind nicht mehr wie die Vögel, die Insekten fangen. Hühner fliegen auch nicht mehr. Ihre Flügel sind schlapp geworden, weil sie nur noch das, was auf der Erde ist, fressen. Sie haben verlernt, Fliegen zu fangen. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Möchte ich diesen Vers hier reinwerfen, in der Geschichte von den Hühnern. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Weißt du, so viele Menschen ernähren sich vom Abfall und dann wundern sich, wenn ihre Kinder an Jesus nicht mehr gläubig sind, nichts mit Jesus zu tun haben wollen, nicht mehr den Weg gehen, den sie gegangen sind oder gehen, weil sie nur Abfälle fressen. In der Bibel heißt, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, also die Verheißung des Heiligen Geistes. Aber wenn wir uns nicht daran halten, nicht immer wieder göttliche Nahrung bekommen, Insektennahrung, dann werden unsere Nachkommen Schwächlinge. Und immer mehr degradiert sich das. Es geht um die Erhaltung deiner Rasse, deiner Familie, um Davids Willen. Verstehst du, dass Gott weiterwirkt in deiner Familie, in deinem Haus? Es geht um die Rettung deiner Nachkommen. Wenn du deine Nachkommen im Himmel sehen möchtest, dann musst du ein besseres Leben führen und nicht nur von Abfällen leben, was es auch immer heißt. Weißt du, du gibst nur das weiter, was du hast. Und was du nicht hast, kannst du nicht weitergeben. Deine Nachkommen werden sich eines Tages an dir rächen. Ich sage dir eines. Dann werden sie dich zu Asche machen, zur Schnecke machen, dich fertig machen. Sie werden deine überdrüssig werden und sagen, altes Eisen und Schrott. Und die werden dich abschieben nach Polen oder nach Thailand oder sonst wohin. Sie werden dich abschieben und sagen, ihr habt euch um mich nicht gekümmert, ich kümmere mich um euch auch nicht. Und dann werden sie ihre Eltern nicht mehr ehren. Sie werden die Eltern womöglich entsorgen, auch wenn wir noch keine Gesetze dafür haben. Aber diese Gesetze werden früher oder später gemacht, aus der Notwendigkeit heraus. Die werden gemacht und die werden die Eltern entsorgen, so wie man Autos entsorgt auf dem Schrottplatz. Wenn du dein Leben lang nur dich von Nebensächlichkeiten ernährt hast, dich mit Nebensächlichkeiten beschäftigt hast, keine Prioritäten in deinem Leben gesetzt hast, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und Reich Gottes ist nicht Gemeinde. Reich Gottes ist Jesus Christus. Und zuerst kommt Jesus Christus, dann kommst du und dann kommt erst die Gemeinde. Das sind die Prioritäten richtig gesetzt. Viele Leute leben nur Gemeinde und denken, das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist Jesus Christus. Das geistliche Leben, der Heilige Geist. Du, nur nebenbei. Nur so kannst du ein wertvolles Leben beginnen, sonst vergeudest du dein Leben. Ich hatte einen Traum und ich will dann von diesem Traum ein bisschen erzählen. Ich bin in Italien in Urlaub gewesen und im Urlaub habe ich geträumt. Ich träume im Urlaub. Wenn ich zu Hause bin, komme ich nicht dazu zum Träumen. Aber im Urlaub, da träume ich, da bin ich da unten irgendwo. Ich sah einen wunderbaren Marmorstein oder einen ganzen Marmorberg und da wurden Steine gebrochen. Das war im Urlaub in Carrera in Italien. Und ich sah dann plötzlich weißen Marmor, bunten Marmor, grauen Marmor, grünen Marmor. Ich sah lauter wunderbare Marmorsteine. Und was mit diesen Steinen, das war ein Traum, was ich hatte. Und dann sehe ich, die Steine wurden aus dem Marmorberg gehauen und die wurden zermalmt in einer Schrottmühle. Und man hat da nur einfach Löcher ausgefüllt, ein Tal oder wo auch immer, als Schotter weiter verarbeitet, als auf den Abfallhaufen oder auf der Straße einfach so als Straßenpflaster benutzt. Aber dieser Marmor ist so schade, um geschottert zu werden. Und im Traum bin ich aufgewacht. Ich habe gesagt, nein. Und ich habe zu Hause so ein paar Marmorstücke von dort mitgebracht, weil dieser Traum mich inspiriert hat. Ich bin aufgewacht und ich wusste, ich muss mein Leben irgendwie sinnvoller gestalten. Und ich muss die Leute warnen, lasst euch nicht zu Schotter machen. Dein Leben ist zu schade, ein Schotter gemacht, dass aus deinem Leben Schotter gemacht wird. Du bist viel zu wertvoll. Müll gehört auf den Müll. Das ist okay. Aber nicht so ein mühsam aus dem Fels herausgehauener Marmorblock. Dieser muss bearbeitet werden. Aus dem muss was gemacht werden. Aus dem muss eine Statue gemacht werden oder irgendwie was Wunderbares. Aber nicht Schotter. Und weiter in diesem Traum. Und Gott hat zu mir gesprochen, sagt den Leuten, sie sollen ihr Leben nicht unnötig verbrauchen, dass sie sind viel zu wertvoll, als Schotter verarbeitet zu werden. Und diese Botschaft gebe ich weiter. Lebe erstklassiges Leben und kein Schotterleben. Kein Lotterleben. Oder wie auch immer man diese Dinge nennen möchte. Verplempert dein Leben nicht mit nichtigen, vergänglichen Dingen. Du bist ein Marmorblock. Ich denke, dann sind wir weitergefahren nach Florenz und da in dieser Ausstellung und dieser Galerie ein Werk von Michelangelo. Das ist der junge David. Und das Schöne dabei ist, Die Geschichte von diesem jungen David, das war ein Marmorkloß, hat sich irgendjemand vergriffen, verarbeitet, vermurkst. Und Michelangelo geht vorbei und fragt die Leute, die Besitzer, könnte ich diesen Stein haben? Ja, nehmen Sie, der ist schon entsorgt, die ganze Geschichte. Und diesen Marmorblock hat er mitgenommen und aus diesem Marmorblock hat er diesen jungen David gemacht, ein Meisterwerk. Und als das Meisterwerk enthüllt wurde, da standen die Leute, was hat er aus dem Block gemacht? Weißt du, du musst in die richtigen Hände kommen, in die Hände Jesu Christi, des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes. Und dann werden die Leute staunen, was hat doch der Herr aus dem und jenem gemacht? Also fang an, erstklassiges Leben zu leben und nicht irgendwie Abfallprodukt sein oder so unter fernen Liefen. Dein Leben ist viel zu schade. Fang an, deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, richtig zu gebrauchen. Ich denke nur an die alten Israeliten, die sollten uns warnen. Da kommen sie raus, der Moses ist ein bisschen länger auf dem Berg, als er sollte und kommt nicht zurück. Und dann machen sie ein goldenes Kalb, nehmen ihre Ohrringe, Armbänder und machen das goldene Kalb. Das war ihre Belohnung, das hat Gott sogar befohlen. Das gibt Ägypter diesen Leuten als Lohn mit zur Anbetung Gottes. Und was haben sie gemacht? Götzendienst. Und nachher mussten sie diesen Götzenpulver trinken, Asche trinken. Weißt du, von dem Schmuck, das die Ägypter ihnen geliehen hatten, dafür sie geschuftet, sich gequält hatten, das sollten sie zu ihrer Gottes die Dinge benutzen. Aber sie haben zum goldenen Kalb benutzt. Und so viele Menschen springen um die goldene Kälber rum, auch in unserer Gesellschaft heutzutage, und leben ein zweitklassiges, drittklassiges Leben. Dieser Schmuck war dein Lohn, was Gott dir gegeben hat. Und es ist so wichtig, dass du anfängst, nicht mehr von Asche zu leben und nicht mehr von diesem Pulver, vom Götzen. Jesus sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Wer nicht für den Himmel lebt, der lebt vergeblich und umsonst. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Leute hängen sich so an Überlieferung, Traditionen, längst überholte Praktiken oder was auch immer ist. Sie leben ein Leben, das gar nicht lebenswert ist. Ich muss mich anstrengen, nein. Genieße den Tag, den Augenblick, den Gott dir gegeben hat. Genieße und lebe nicht alt überholte Sachen, die niemand was gebracht und niemand was genützt hat. Dann feiern sie jüdische Feste. Was weiß ich, wir sollten Ostern, Pfingsten, Weihnachten feiern, das sind Freudenfeste. Und nicht irgendwelche Feste da aus der alten Vergangenheit. Und dann irgendwelches Geheimnis dabei rauslocken, vielleicht kriege ich was. Nein, weißt du, eine ausgepresste Zitrone, wenn du nochmals presst, kommt nichts mehr raus. Hör auf mit aufgewärmten Leichen, lass die Toten ihre Toten begraben, komm und folge mir nach. So heißt es in der Bibel. Das ist erstklassiges Leben. Weißt du, du kannst die Leichen nicht mehr genießen, selbst wenn du noch kochen würdest. Sie sind versteinert, aus denen wird nichts mehr. Viele ernähren sich vom Leichenresten, so was die anderen zurückgelassen haben. Gott will uns frisches Manna, frisches Brot, frisches Wasser, frisches Fleisch geben. Das ist, was der liebe Gott will. Du wunderst dich über die Kopfschmerzen, über den verdorbenen Magen. Verschisse nicht nur Asche fresse, habe ich das alles. Und Leichenteile fresse und Abfall fresse, dann habe ich das alles. Asche hat keinen Nährwert. Übrigens, wenn du mal Asche isst, Asche ist bitter, ungenießbar, gibt keine Kraft und du wunderst dich, ich habe keine Kraft zum Durchhalten, kein Stehvermögen. Warum? Weil du nur Asche frisst. Entschuldigung. Asche macht einen Menschen schwach. Wer sich von der Asche ernährt, von den Resten ernährt, was die anderen übrig lassen, von den Krümeln, die da runterfallen. Oder geröstete Dinge. Weißt du, das Geröstete, das erzeugt nur Krebsgeschwüre bei dir. Ich werde nie vergessen, da kam meine Schwester von dem Indianer, seine Frau, die bei uns mal war, das Bild hängt draußen, die Frau ist nicht abfotografiert, sie hat Brustkrebs gehabt ging sie zum Arzt wegen dem Brustkrebs, sollte operiert werden. Und der Arzt sagte ihr, sie können operiert werden, aber ich habe noch eine andere Möglichkeit. Trinken Sie Kaffee? Sagt sie ja, und zwar gerne und sehr viel. Dann sagt der Arzt, hören Sie Kaffee auf zu trinken und da werden Sie sehen, was mit Ihnen passiert. Und sie ist bis heute nicht operiert, oder bis damals, als sie da war, nicht operiert worden, weil sie Kaffee trinken aufgehört hat. Das Geröstete. Und genau das ist Asche. Geröstete. In aller Liebe, trink deinen Kaffee, Gott segne dich. Ich habe nichts dagegen, wenn du Kaffee trinkst zwischendurch. Aber weißt du, viele Leute ernähren sich nur von dem, und das ist alles. Wie heißt es in Jesaja 61, Vers 3? Deine Seele braucht reine Speise und nicht Asche. Und ihnen zu geben Kopfschmuck, sagt der Herr, statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Ruhmesgewand statt verzagtem Geist, das will Gott uns geben. Er gab mir Schönheit statt Asche. Geschwister, wir sollten wieder anfangen, die Schönheit Gottes anzuziehen, die Herrlichkeit des Herrn. Jesus kam in diese Welt, um uns ein erstklassiges Leben zu vermitteln. Er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben, Leute. Ihr sollt ein herrliches Leben haben. Weißt du, wenn du mal nichts hast, dass du weißt, wie man was macht aus dem Nichts. Der Heilige Geist hat Rezepte, glaub mir das, Rezepte, die in keinem Rezeptbuch stehen. Der plötzlich zeigt dir, wie du aus nichts was machen kannst. Aus nichts. Aus nichts. Ein gesegnetes Leben hat er uns gebracht. Ein freudiges Leben, ein reines, reiches Leben. Das heißt, jeder Tag, weißt du, plötzlich da eine Überraschung, da eine Überraschung, da kriegst du einen Anruf, da kannst du ein Segen sein und du bist überall, wo du hinkommst, so ein Segensträger. Und das ist das Geheimnis eines erstklassigen Lebens. Der Mensch, der an Jesus glaubt, voll Heiligen Geistes ist, sich am Wort Gottes festhält, in der Gemeinde verwurzelt ist, wo er auch hinkommt, ist er ein Segensträger. Der hat immer gute Worte für die anderen. Der weiß, wo man anpackt und nicht anpackt. Gott gibt uns kein langweiliges Leben, ihr Lieben. Er gibt mir Schönheit statt Asche. Gott gibt uns Mut statt Verzagtheit. Er gibt uns kein ausgebranntes, geröstetes Leben. Die Zeit ist vorbei, das ist Altes Testament. Er nimmt das ruinierte Leben von dir und den ganzen Frust und die ganze Resignation weg und sagt, und jetzt fange ich ganz neu an. Ich habe Krankheit, ich habe Not, ich habe Elend, aber das stört mich nicht. Wir dürfen uns nicht stören lassen von den Störsendern Satans, von seinen Attacken. Einfach weitermachen, als wenn es nichts gewesen wäre. Und das habe ich gelernt in meinem Leben. Wenn der Teufel wütet, wenn der Teufel tobt, wenn die Hölle los ist, einfach so weitermachen wie bisher. Sich nicht stören lassen. Das Gebrüll, dann nehme ich Oropax und höre sie nicht mehr. Oder nehme ich Wäscheklammer und klebt meine Nase zu und dann rieche ich sie nicht mehr. Und dann geht's weiter und dieser Gestank geht vorbei. Du glaubst gar nicht, was du plötzlich alles kannst, wenn du dich nicht stören lässt. Lass dich nicht stören. Lebe ein erstklassiges Leben, das Leben, das Gott dir gegeben hat, jetzt und heute und hier, und weitermachen. Er gibt dir einen funkelnden Kopfschmuck. Was für eine Veränderung. Der arme, elende Sklave der Sünde wird plötzlich in Ehren befördert und krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit und Güte. Lobe den Herrn, meine Seele. Erstklassiges Leben. Denk an den verlorenen Sohn, an diese Geschichte. Egal was es ist. Denk an Maria Magdalena, die war voller Dämonen. 7 Teufel hat die Frau gehabt. Bei manchen reicht schon, wenn der einen Teufel hat. Aber der hat gleich 7 gehabt. Muss vorstellen. Und was ist passiert? Diese Maria Magdalena wurde eine Tochter des Königs, wurde befreit von den Dämonen und sie war immer bei Jesus. Auch wenn die Leute gemurrt und gemeckert haben, sie war bei Jesus. Denk an die Korinther. Das waren ganz entartete Leute. Das sogar nicht einmal die Welt weiß, was die alles so getrieben haben, so schrecklich. Aber wie heißt es von Paulus? Und Gott hat sie reingewaschen, Gott hat sie gereinigt, geheiligt und gerechtfertigt. Auf dich wartet erstklassiges Leben, eine neue Garderobe. Die ist schon im Schrank, die hängt schon hier. Du kriegst ein neues Kleid, ein Hochzeitskleid. Weißt du, Gott will deine Tränen abwischen. Das, was dir das Unglück verursacht hat, was die Krankheit verursacht hat, der Tod verursacht hat, die Schicksalsschläge verursacht haben, die ganzen Verluste verursacht haben. Der Herr will die Tränen dir abwischen. Tränen über das, was zerbrochen ist, über die zerbrochene Ehe, über die missratenen Kinder. Diese Tränen will der Herr abwischen und dir dich mit Freudenöl salben. dass du da stehst und sagst, das ist nicht das Letzte, was ich sehe. Das Letzte ist, was der Herr gesagt hat. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Die werden alle kommen und deine Kinder werden bei Jesus sein. Ich habe meine Kinder nicht umsonst Jesus geweiht, weil ich weiß, ich kann meine Kinder nicht erziehen. Ich kann sie nicht halten. Ich kann sie nicht bewahren vor Sünde. Aber der allmächtige Gott kann das. In seinen Händen sind sie geborgen für Zeit und Ewigkeit. Sei nicht kleinlich. Weißt du, sei nicht kleinlich. Freu dich an den Herrn. Du hast Befreiung erlebt. Lebe ein erstklassiges Leben. Sei nicht kleinlich, wenn es ums Opfer geht. Nicht nur so eine Münze. Das ist gut für den Herrn Jesus. Wenn du nicht mehr hast, ist eine Münze sehr gut. Aber weißt du, der Herr weiß, ob du vom Herzen gibst und wie du gibst. Sei nicht kleinlich. Weißt du, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wenn du von Gott was haben willst, sei großzügig in allen Dingen. Das ist ein erstklassiges Leben. Ach, weiß, nimm's. Wenn jemand von dir denn die Jacke will, gib auch das Unterhemd mit. Und wenn jemand die Schuhe gibt, gib ihm auch die Socken. Verstehst, sei nicht so kleinlich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Spar nicht am falschen Ende. Weißt du, wer am Opfer spart, in der Friedrichstraße, als wir dort einen Gottesdienst mal feierten, hat Gott mir ein Wort gegeben, je größer das Opfer, desto größer auch das Feuer. Je größer das Opfer, desto größer auch das Feuer. Weißt du, dann wird dir solches alles zufallen. Lass das Reich Gottes Nummer eins sein in deinem Leben. Die Sache Gottes, das Wort Gottes. Weißt du, du brauchst gute, frische Speise vom Herrn und nicht irgendwelche verschimmelten Brotkrümeln, die vom Tisch fallen. Du brauchst was Echtes, was Wahrhaftiges, was Stärkendes, was Erquickendes. Hör auf zweitklassige Predigten zu hören, die so vom lieben Heiland. Ich halte von den lieben Heilandschristen sowieso nicht viel. Aber so, der liebe Heiland ist so gut. Nein, ich möchte Vollkornbrot. Da ist Power drin. In dieses Weißbrot ist überhaupt keine Kraft drin. Da fallen dir am Schluss noch die Zähne aus. Ja, in aller Liebe. Weißt du, aber so, liebe Heiland, ach, der Herr Jesus ist so gut. Nein, Vollkornbrot. Festes Brot, kerniges Brot. Halleluja. Würziges Brot. Hör auf zweitklassige Predigten dich einzulassen. Erstklassige Predigten, das Beste ist gerade gut genug für mich. Und für den Heiland auch. Und hör auf, hinter Menschen herzurennen, dich an ihnen zu halten, dich mit ihnen zu vergleichen. Bin ich auch so wie die und der? Hör auf, dich mit Leuten zu messen. Du bist ein Original. Amen? Du bist ein Original. Und fang an, ein Originalleben zu leben. Das ist erstklassiges Leben. Gott sagt, mich die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich löcherige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Hör auf, da in jeder Pfütze zu trinken. Oder aus jeder Pfütze zu trinken. Entdecke dein Erstgeburtsrecht. Und entdecke, dass du erstklassig bist. Du bist durch Jesus Christus der Erstling. Und die Bibel spricht die Gläubigen an, die Erstlinge in Christus. Wir sind die Erstlinge in Christus. Alle miteinander, die Jesus lieb haben. Gott schenkt uns seine Gaben und so weiter. Und er gibt uns so viel, dass wir das alles gar nicht in unserem Leben verbrauchen können. Halleluja. So viel gibt er uns. Lerne Gottes Segnungen zu empfangen. Und erst wenn du gesegnet bist, bist du richtig frei. Solange du nicht gesegnet bist, bist du zweitklassig. Voller Sorgen, Engpässe, Ängsten und so weiter. Der Segen Gottes ist, was dich erste Klasse macht. Steig ein im erster Klasse zu Gottes. Steig ein. Nicht irgendwo, wo du auch noch mitfahren kannst auf dem Trittbrett. Hör auf, ein Trittbrettfahrer zu sein. Mit irgendjemand da mitzufahren, noch irgendwo ranzuhängen an einem Zug. Nein, erster Klasse. Und dann kannst du die Füße langlegen, kannst dich nach hinten legen, kannst dich entspannen. Das ist erste Klasse. Ich weiß nicht, ob du erster Klasse gefahren bist. Aber ich ermutige dich. Teste mal, wie es aussieht, wenn man erster Klasse fliegt, erster Klasse fährt. Dann kriegst du Rotwein, dann kriegst du, ja, Toastbrot, da kriegst du noch extra beliefert. Die anderen kriegen alles nur aus der Verpackung, aus der Plastiktüte. First Class. Kinder Gottes sollen lernen, erste Klasse zu leben. Und das fängt hier im Kopf an. Das fängt hier im Kopf an, bevor es in die Füße und in die Hände hineingelangt. Es fängt im Kopf an. Ich bin ein Königskind. Für Gott ist das Beste gut genug und für mich auch, weil ich sein Kind bin. Und ich soll nicht weniger haben als er. Und Jesus sagt, da wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Das ist, was der liebe Gott will von dir und mir. Er ist im Himmel und er will auch, dass ich im Himmel bin. Gewiss, du musst nicht im Materiellen allein denken, aber das wird sich auf das Materielle übertragen, auf das Irdische sich übertragen. Fang an, erste Klasse zu leben und nicht immer von Schwierigkeiten reden und von Problemen reden, von Sorgen reden. Gott hat uns so reich gemacht. Erinnere dich, was Gott alles hat. Der verlorene Sohn hat sich erinnert, mein Vater hat Brot die Fülle und ich Esel hier. Ich verrecke da bei diesem Bauer, der gibt mir gar nichts, der erlaubt mir gar nichts. Da wird mir alles verboten. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das ist, wozu ich dich einlade. Lass uns aufmachen und zu unserem Vater im Himmel gehen. Und dann wirst du plötzlich erstaunt sein, was du alles zustande bringst. Erstklassige Werke, erstklassige Worte. Und du triffst alles just in time, alles im richtigen Augenblick. Lob und Dank. Lass uns aufstehen. Können wir das Lied singen, er gab mir Schönheit statt Asche? Könnt ihr das? Probieren wir. Und wir wollen einfach Gott loben und preisen. Er gibt uns die Schönheit. Und je mehr du mit Jesus Christus und mit Gott umgehst, desto schöner wirst du, desto strahlender wirst du. Und denk an die Leute, die mit Gott umgegangen sind, an Moses, an Stephanus. Sie sind mit Gott umgegangen und sie sind ganz hübsch geworden. Das Angesicht von Stephanus mittendrin in der Steinigung strahlte wie das Angesicht eines Engels. Du wirst großartig, wenn Gott dir Schönheit schenkt.